Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider. Ich bin Tanja Clement und heute sprechen wir mit Christine Serrett und Matthias Kohlhardt über die Cloud und das ITZ Bund. Außerdem recherchieren wir die Zuständigkeiten und Strukturen des Digitale-Dienste-Gesetzes und kommentieren die Gründe für den schleppenden Fortschritt in der Verwaltungsdigitalisierung. Der Digital Services Act, kurz DSA, ist beschlossene Sache und wird in Form des Digitalen Dienstegesetzes, DDG, durchgesetzt. Als zentrale Schnittstelle in Deutschland fungiert dabei die Bundesnetzagentur. Auf deren Koordinationsstelle für digitale Dienste kommen neue Herausforderungen zu. In der innerbehördlichen Struktur ebenso wie in der Kooperation mit anderen Stellen aus Bund, Ländern und der EU. Alle Beteiligten müssen ihre Kompetenzen bündeln, um Online-Dienste wirklich zu regulieren und die User zu schützen. Wie genau das vonstatten gehen soll, haben wir uns näher angeschaut. Sprecher ist Sven Rudolph.
Wenn Medien reguliert werden sollen, ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass dabei nicht de facto eine Zensur geschaffen wird, betont Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien.
Medienpolitik ist Demokratiepolitik und deshalb ist einerseits das Europäische Medienfreiheitsgesetz für uns von ganz, ganz großer Bedeutung gewesen und es ist jetzt auch final abgestimmt worden. Wir konnten hier auch die spezifischen deutschen Aspekte einbringen, die unser duales Mediensystem als ein sehr pluralistisches und vielfältiges Mediensystem eben ausmachen, mitbringen.
Außerdem sei es wichtig, dass die Rechtslage auf Bundes- und Landesebene kohärent sei. Gute Kooperation auf allen Ebenen inklusive der europäischen sei deshalb entscheidend. Der Europäische Digital Services Act hat in Deutschland zwei Komponenten, das Digitale Dienstegesetz und den 5. Medienänderungsstaatsvertrag. Ziel sei es, die demokratische Funktion der Medien zu erhalten und gleichzeitig ein sicheres und verantwortungsvolles Online-Umfeld zu schaffen, so Raab.
Es geht darum, alles das, was offline strafbar ist, soll künftig auch online strafbar sein.
Auch regulatorische Aspekte sollen mit dem Digitale Dienstegesetz in gute Umsetzung gebracht werden. Eine besondere Rolle kommt dabei den Landesmedienanstalten zu. Denn Medienregulierung ist staatsfern organisiert, um der Beeinflussung zu Propagandazwecken vorzubeugen. Mit dem DSA werden Rechte festgeschrieben, die es den Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, sich gegen Plattformen und andere Nutzer zu wehren. Plattformen müssen außerdem konkrete Beschwerdeverfahren bereitstellen und Entscheidungen etwa bezüglich der Löschung von Inhalten nachvollziehbar begründen. Auch der Kinder- und Jugendschutz im digitalen Raum wird durch die Regelung verbessert. Zudem soll es Nutzerinnen und Nutzern besonders einfach gemacht werden, von ihren Rechten Gebrauch zu machen. Etwa durch eine Eingabemaske für Beschwerden bei der zuständigen Behörde. Außerdem sollen Nutzer über den gesamten Beschwerdeprozess nur einen einzigen Ansprechpartner haben, von dem aus die Informationen weitergeleitet werden. Zuständig ist hier die Bundesnetzagentur. Aber die Umsetzung der Regelungen aus dem DSA auf den Plattformen ist noch nicht überall zufriedenstellend.
So gut viele der Vorschriften sind, sie können wirklich in der Praxis und im Leben der Verbraucherin nur eine positive Wirkung entfalten, wenn wir auch eine funktionierende Aufsicht und Durchsetzung haben. Und wir haben selber vom VZBV schon eine Untersuchung gemacht zum Digital Services Act und wie Plattformen das umgesetzt haben. Und zwar genau nach 100 Tagen, nachdem die großen Very Large Online-Plattformen die Regeln einhalten mussten und haben leider festgestellt, dass wirklich große Plattformen wie jetzt Google, Amazon, TikTok einfach die Regeln noch unzureichend umsetzen.
Berichtet Lina Ehrig, Leiterin des Teams Digitales und Medien im Verbraucherzentrale Bundesverband. Besonders große Plattformen nutzen demnach manipulative Designstrukturen, die beispielsweise die Löschung des eigenen Nutzerprofils stark erschweren. Die Regulierung der Plattformriesen wie X, vormals Twitter, soll auf EU-Ebene erfolgen. Eine besondere Herausforderung auch für die irische Koordinationsstelle, in deren Zuständigkeitsbereich viele der Anbieter ihrer europäischen Firmensitz haben, erklärt Dr. Julian Jaosch, Projektleiter Policy-Plattformregulierung bei der Stiftung Neue Verantwortung. Wie viele Behörden in den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten an der Umsetzung des Digital Service Act beteiligt sind, ist nicht einheitlich geregelt.
In vielen Fällen sind es ähnliche Strukturen wie in Deutschland bei der Telekommunikationsaufsicht. Was, glaube ich, eine Besonderheit ist, durch das föderale System in Deutschland passiert halt das, was grob unter Plattformregulierung läuft, halt auf unterschiedlichen politischen Ebenen. Bund, Land, teilweise auch Kommunen. Und das wurde halt über die Koordinierungsstelle bei der Bundesnetzagentur, die Aufsicht auf der Länderebene für Medien, dann eben Bundesdatenschutz und Kinder- und Jugendmedienschutz abgedeckt. Das ist nicht in allen Mitgliedsländern so. Da ist es manchmal so, dass wirklich nur eine Behörde benannt wurde oder vielleicht noch die Datenschutzbehörde dazu, dass da halt die Anzahl der zuständigen Behörden etwas kleiner ist, als das in Deutschland der Fall ist.
Svea Windwehr, Leiterin des Center for User Rights bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, warnt jedoch auch vor möglichen negativen Begleiterscheinungen. So schreibe Artikel 18 des DSA etwa vor, dass Plattformen im Fall von Gefahr für die Sicherheit von Personen bzw. im Fall von Gefahr für die öffentliche Sicherheit Nutzerdaten proaktiv an die Strafverfolgungsbehörden ausleiten sollen.
In den allerwenigsten Mitgliedstaaten sehen wir Direktionen darauf, die es in Deutschland gibt, wo im BKA im großen Stil Stellen aufgebaut werden. Und ganz klar ist, dass es hier nicht nur um eine Gefahrenabwehr geht, sondern tatsächlich auch Strafverfolgung, was nicht Idee der Vorschrift des DSA ist. Und da sehen wir eben wirklich eine massive Gefahr, dass große Mengen von NutzerInnen-Daten ausgeleitet werden. In Fällen, wo es eventuell noch nicht mal einen Anfangsverdacht gibt oder zumindest auf jeden Fall nicht richterlich bestätigt ist.
Außerdem habe es mehrere kurzfristige Änderungen und Ergänzungen im DSA gegeben, für die es kein Impact Assessment gegeben habe. So etwa der Krisenmechanismus, der EU-Kommission im Falle einer externen Krise weitreichende Sonderrechte einräumt. Windwehr bereitet diese Regelung Bauchschmerzen. Denn sie seien zwar gut gemeint, böten aber auch Raum für potenziellen Missbrauch. Viele Aspekte werden sich erst in der praktischen Umsetzung zeigen. Wichtig ist es dabei sicherzustellen, dass immer im Interesse der Gesellschaft und nicht in einem wirtschaftlichen oder politischen Interesse gehandelt wird.
Mehr zum Thema finden Sie in der Aufzeichnung des Thementags Digitale Dienstegesetz – Synergien schaffen für ein sicheres und transparentes Internet in der Mediathek auf digitaler-staat.online. Den Kongress Digitaler Staat gab es, wenn auch erst unter anderem Namen, schon 25 Mal. Und eins hat sich in all der Zeit nicht geändert. Die hochgesteckten Ziele für die Digitalisierung werden nur schleppend und viel später als erhofft erreicht. Dr. Eva-Charlotte Proll kommentiert. Sprecher ist Christian Brecht.
Zum dritten effizienten Staat 2001 forderte der damalige Innenminister Otto Schily, dass Bürgerinnen und Bürger in Deutschland binnen 5 Jahren Führerschein oder Personalausweis online bestellen können sollen. Auch wenn sich selbige Veranstaltungen unter dem Titel Digitaler Staat im März 2024 zum 25. Mal jährte, so ist das damals angekündigte Ziel heute weiter Wunschvorstellung. Es lässt sich bekanntermaßen vielfältig über die Ansätze zur Umsetzung und die Einstellung zur Subsidiarität streiten, aber das Ziel bleibt. Was Deutschland in der Digitalisierung einmal begonnen hat, muss fortgeführt werden. Dafür braucht es Geld und Strategien. Solange die Digitalisierung aber weiter als Mauerblümchen am Kabinettstisch verkümmert, bringen all die Bemühungen ums OZG 2.0 und die Debatten für eine krisenfeste wie resiliente Infrastruktur nichts. Die politische Lobby für eine nachhaltige Digitalisierung trägt sich bis zur nächsten Bundestagswahl und nicht darüber hinaus. Nach Volker Wissing, dem selbst erklärten digital, aber eigentlich nur ausübenden Verkehrsminister, und Nancy Faeser, die ihre Priorität auf Inneres gesetzt hat, versucht sich nun auch der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt an der Digitalisierung der Verwaltung. Wie in der Schule lässt er sich auf Mikroebene von Erfolgen oder Misserfolgen im OZG oder der IT-Konsolidierung berichten. Er sollte stattdessen strategische Pläne samt Prioritäten für die Umsetzung der Digitalvorhaben verkünden, ausreichend Geld bereitstellen und Personal dafür bündeln sowie mit Durchschlagskraft versehen.
Christine Seretz ist technische Vizedirektorin im Informationstechnikzentrum, kurz ITZ Bund. Zusammen mit Matthias Kohlhardt, Vorstandsvorsitzender der Mach AG, erklärt sie meinem Kollegen Guido Gerd, wie die Cloud in der öffentlichen Verwaltung für schnellere und effektivere Abläufe sorgen kann.
Frau Seretz, Herr Kohlhardt, ich freue mich sehr, Sie heute für unseren Podcast interviewen zu dürfen. Wir haben uns für die nächsten Minuten das Thema Cloud vorgenommen. Steigen wir mal ganz allgemein ein, Frau Seretz. Was verändert sich durch den Cloud-Betrieb für die öffentliche Verwaltung?
Es verändert sich eine ganze Menge. Erstmal vielen Dank für die Einladung, für das nette Gespräch, was wir jetzt hier haben werden. Es wird sich eine ganze Menge verändern für die öffentliche Verwaltung. Wir werden nämlich flexibler werden, aber auch standardisierter werden. Wir werden automatisierter werden. Wir können Leistungen schneller bereitstellen, aber standardisierte Leistungen. Und das ist, glaube ich, die große Veränderung für die öffentliche Verwaltung, dass wir nicht mehr, ich sage es immer, so viel Lösungen mit Rüschen anbieten, sondern out of the box, dafür aber sehr schnell.
Nun ist das ITZ-Bund ja der IT-Dienstleister für die Bundesverwaltung. Welche Potenziale sehen Sie denn insbesondere für Ihre Kunden?
Da sehe ich auf alle Fälle die Geschwindigkeit als den größten Vorteil an für unsere Kunden in der Bundesverwaltung. Ja.
Wie wird das denn auch die Kunden verändern? Sprich, wie müssen sich Behörden auch zukünftig aufstellen, um Cloud-Angebote auch vollumfänglich dann nutzen zu können?
Das kommt ganz drauf an, auf die Möglichkeiten der Behörde halt auch. Wir haben einige Kunden, die sind konsolidiert, wie wir sie nennen. Das heißt, wir machen wirklich 100% IT für diese Kunden. Sie haben keine eigene IT-Abteilung mehr. Für die wird sich insofern nicht so viel ändern, weil die Anforderungen trotzdem bei uns eingehen müssen. Die werden wir gemeinsam besprechen. Was brauchen die? Haben Sie eine neue Applikation, ein neues Verfahren, irgendwie etwas, was realisiert werden muss? Und dann beraten wir halt, in welchem Bereich oder auf welcher Ebene das realisiert werden muss. Für Kunden, die noch eine eigene IT-Abteilung haben, ändert es sich insofern, dass die wirklich, on und off machen können. Die können einen Server bestellen, die können in der Cloud die Leistung bestellen, on und off, und sie können sie wieder abbestellen. Ist natürlich alles viel, viel schneller. Und dann weniger von langen Angebotsphasen getrieben, sondern das müssen wir halt auch ausarbeiten. Inwiefern können wir unsere Leistungen anbieten, sodass der Kunde viel einfacher on und off machen kann.
Vielen Dank. Herr Kohler, die Mach AG kennt man als ERP-Hersteller für die öffentliche Verwaltung seit Jahren und Jahrzehnten. Wie ist das Unternehmen denn beim Thema Cloud aufgestellt?
Wir feiern nächstes Jahr 40. Geburtstag, das ist richtig. Insofern kennt man uns dann 4 Jahrzehnte. Für uns ist das jetzt ein Umbruch, der stattfindet, den wir sehr gerne mitgestalten wollen und werden. Wenn es um das Thema Aufstellung geht, dann ist so ein bisschen immer das Problem als Softwarehersteller, ist man natürlich immer auch so im Austausch mit seinen Kunden. Und in dem Moment, wo die Kunden natürlich nicht einen treiben, ist man im Zweifel auch ein bisschen träge. Und das ist so ein bisschen die Situation, die wir, glaube ich, bislang gehabt haben. Und deswegen haben wir jetzt, finde ich, eine ganz tolle Situation, wo Bewegung reinkommt, vor allem auch getrieben durch das ICZ-Bund, durch die Konsolidierung. Und wir dann als Hersteller in Anführungszeichen auch gezwungen sind, was wir aber gerne machen und was wirklich Wasser auf unsere Mühlen sind. Und auch wenn Sie bei uns mit den Technikern sprechen, die haben alle total wirklich Bock darauf, die Software weiterzuentwickeln und cloudfähig zu machen. Insofern würde ich sagen, wir sind gut aufgestellt, aber haben einen Weg zu gehen, was aber auch total okay ist, weil wir da im Schritt sind mit unseren Kunden.
Sie haben das ICZ-Bund jetzt angesprochen und Sie sitzen ja auch nicht umsonst beide heute mit mir hier an einem Tisch. Wie unterstützt denn die Mach AG das ICZ-Bund konkret beim Thema Cloudfähigkeit?
Also ich würde der Ausdruck unterstützt ist fast ein bisschen weit gesprungen, würde ich sagen. Ich bezeichne das so ein bisschen als gegenseitiges Lernen. Und das ist so wirklich ein ganz, ganz spannender Prozess. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir gehen zu irgendeinem Hyperscaler, da schmeißen wir unsere Software drauf und dann sind unsere Kunden glücklich. Das ist ja nicht die Situation, sondern das ist halt, weil wir in der Nische Public unterwegs sind, sieht die Welt bei uns ein bisschen anders aus. Und da kann ich mir natürlich als Softwarehersteller ganz viel ausdenken, was relevant und was wichtig ist. Was aber vielleicht gar nicht das ist, was gebraucht wird. Und ich glaube, ähnlich hat es das ICZ-Bund auch, weil sag mal, die beste Cloud ist auch nichts ohne Workload. Und deswegen ist das so ein bisschen symbiotisch, es wird auch ein bisschen zu weit gesprungen, aber es ist ein gegenseitiges Lernen und ein ganz toller Prozess, in den wir vor, ich glaube, 1,5 Jahren gemeinsam eingestiegen sind und gemeinsam Architektur-Workshops machen und wirklich gucken, was brauchen wir von der Cloud und was braucht die Cloud vom Softwarehersteller und wie funktioniert das zusammen.
Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen ergänzen, denn in unserer IT-Strategie steht ganz klar drin, Cloud first. Und irgendwann wird das geändert in Cloud only. Das ist heute noch ein bisschen zu früh dafür. Aber deswegen brauchen wir da auch diese Zusammenarbeit mit den Herstellern, mit uns, dass wir mehr und mehr in Cloud first kommen, mehr und mehr auch irgendwann Cloud only machen können. Also es ist auf alle Fälle Cloud first. Das ist unsere Strategie.
Das ist sehr schön, weil bei uns heißt es SaaS first. Insofern, das matcht ja, total gut.
Das ist ja dann ein Teil davon.
Genau.
Wie sieht es bei der Mach AG aus? Wird es auch weiterhin Lösungen geben, die den Kunden dann für den Eigenbetrieb oder für den On-Premise-Betrieb dann zur Verfügung gestellt werden?
Das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Für uns ist ja das Thema Cloud an sich, wenn man es mal ein bisschen runterkocht, ist es ein ganz großes Automatisierungsthema. Das ist etwas, wovon auch alle Kunden profitieren, die im Zweifel sagen, ich will gar nicht in die Cloud, sondern ich möchte selber den Betrieb bei mir, bei meinem Rechenzentrumspartner durchführen. Dazu muss man sagen, wir haben ja nicht nur die Bundesbehörden als Kunden, sondern wir sind im Bereich der Kirchen, der Universitäten, der Bundesländer, Institute und so weiter aktiv. Und da kann es ja welche geben, die auch selber groß genug sind, wo es auch sinnvoll ist, dass die Software selber weiter on-premise betrieben wird. Das soll und wird auch möglich sein, aber unter dem Nutzen all dieser ganzen Cloud-Funktionalitäten im Sinne der ganzen Automatisierungsthemen, die wir vornehmen müssen, um in die Cloud zu gehen. Davon können auch alle Kunden profitieren, die das Ganze noch selber bei sich on-premise oder woanders betreiben.
Wenn wir mal so von oben ein bisschen auf dieses Großprojekt Cloud für die öffentliche Verwaltung schauen, welche Rolle spielt da auch letzten Endes das Thema Kooperation zwischen den Behörden, sei es bilateral, sei es multilateral, indem man Know-how austauscht, Erfahrungen austauscht zwischen den Rechenzentren, die es gibt. Da kann man auch Bund, Land, Kommune denken. Und letzten Endes auch zwischen den Anbietern oder im Zusammenspiel mit den Anbietern entsprechende Hard- und Softwarelösungen. Also inwieweit ist in diesem Kontext auch eine funktionierende Kooperation wichtig? Die ist immer wichtig, klar. Aber wie kriegen wir die dann auch bestmöglich organisiert über die föderalen Ebenen, über den relativ breiten Markt und über die doch relativ bunte Rechenzentrumslandschaft in Deutschland auch?
Da sprechen Sie ein schönes Thema an, der Bund und der Föderalismus. Das ist ein bisschen schwierig in der IT. Mein größter Wunsch wäre, wir würden das einfach in einem großen Topf werfen und da diese Grenzen übergehen. Aber es geht hier nicht nach mir, beziehungsweise werde ich das nicht ändern können. Aber was wir haben, ist einen sehr, sehr großen Wissensaustausch. Es gibt eine Cloud-Allianz, die wir zum Beispiel mit den Sozialversicherern gegründet haben, wo die Bundesagentur für Arbeit dabei ist, die Rentenversicherung, wir, viele Krankenkassen. Da tauschen wir uns sehr aus über Erfahrungen. Und das Ganze ist so ein bisschen entstanden, oh Gott, so ein bisschen auch aus der Angst getrieben, oh je, wie soll ich mit diesen Daten, die nun wirklich deutlich schützenswert sind, jemals in eine Cloud. Und so ist dann diese Cloud-Allianz entstanden. Wir sprechen mit unheimlich vielen Unternehmen. Wir waren ja als ITZ-Bund jetzt auch schon zweimal in Amerika und sprechen dort mit den großen Hypervisern oder auch mit anderen Unternehmen, Zulieferern. Die nächste Reise ist auch schon geplant. Also wir bilden uns da unheimlich weit weiter und tragen aber auch unsere Message raus an die Zulieferer, an die Unternehmen, sagen, das sind unsere Bedürfnisse, das müssen wir erfüllen. Wie könnt ihr darauf antworten?
Ich glaube, das ist als Softwarehersteller ist das genauso. Wir haben natürlich auch ein Interesse daran, wenn ich ganz unterschiedlichste Cloud-Typen hätte in der Republik, macht es natürlich das Leben für einen Softwarehersteller auch nicht einfacher. Ne? Deswegen ist das natürlich auch ein Thema, was uns umtreibt.
Vielen Dank, Frau Serrett, und vielen Dank auch, Herr Kohler, dass Sie uns heute haben so ein bisschen unter die Motorhaube gucken lassen oder in die Werkstatt, welches Bild man da auch wählen will. Also wir sind bei dem Thema noch nicht am Ende. Das ist klar geworden in den vergangenen Minuten. Wir werden das interessiert beobachten und gerne dann zu gegebener Zeit wieder mit Ihnen erörtern. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war's für diese Woche. Mehr aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Osterwochenende. Machen Sie's gut und bis dahin.